ASB als Forschungsprojekt das letzte halbe Jahr, als wir das erste Mal darüber gesprochen haben, am Barco haben wir uns darüber unterhalten, ob es überhaupt wirklich ein Forschungsprojekt ist, hat sich gezeigt, nicht so wirklich, das sieht man daran, dass es jetzt auch bereits auf der aktiven Agenda ist. Aufbau der Präsentation, um sich darüber zu unterhalten, klassischer Dreiklang, erstmal vorab ein bisschen was zum Background, weil die Implikationen für die Bilanzierung natürlich ein ganz kleines Puzzleteil in dem großen Feld der IBA-Reform ist. Im zweiten Teil wollte ich Ihnen nochmal zeigen, wo das Ganze, diese ganzen Zinsmarktsätze momentan im Markt verteilt sind und wo dann praktisch auch dann halt auch wirklich die großen Beträge hinterstehen, um so ein Verständnis zu bekommen nachher beim Accounting, welche Themen dann halt auch wirklich auch materiell von Bedeutung sind. Und dann, last but not least, jetzt praktisch dann das, was uns ja primär interessiert, wie bilden wir das Ganze im Accounting ab, beziehungsweise welche Implikationen hat das fürs Accounting? Die Benchmark-Zinssätze LIBOR und Euribor sind aufgrund von Marktmanipulationen in den letzten Jahren heftig in Kritik geraten. Das ist zumindest das, was man im Hinterkopf noch hat, auch aus den allgemeinen Nachrichtensendungen. Aber gleichzeitig hat sich in den letzten Jahren, und das ist auch insbesondere durch die zunehmenden Finanzmarktregulierungen eingetreten, die Banken sich auch zunehmend aus diesem unbesicherten kurzfristigen Refinanzierungsmarkt zurückgezogen. Und dass halt immer mehr auch wieder hinterfragt wird, inwiefern halt diese Benchmark-Zinssätze noch repräsentativ sind, die ja auch größtenteils auf Expertenschätzungen und nicht auf Marktdaten basieren. Als Folge hat man so ungefähr um 2012, als dann ja auch die Hochzeit war der Diskussion um die Marktmanipulation, diese IBOR-Reform angestoßen. Man hat in zahlreichen Institutionen momentan häufig angesiedelt bei den Zentralbanken, momentan parallel intensive Arbeiten, die halt praktisch parallel laufen und an alternativen und robusten Benchmark-Zinssätzen arbeiten. Supranational wird das Ganze von der G20 und dem Final Stability Board geleitet. Was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, als allgemein zu wissen, ist, dass das ganze Thema nicht nur regulatorisch getrieben ist, sondern auch durchaus marktinduziert. Das heißt, es gibt verschiedene Interessengruppen im Markt, die halt auch diese Veränderung der Marktpraxis vorantreiben und eine größere Etablierung von sogenannten risikofreien Zinssätzen, hier immer abgekürzt als Risk-Free Rates, RFRs, in der Präsentation festgestellt. Das ist also im Grunde genommen die Zukunft, auf die es zulaufen soll. Das Thema hat ein extremes Gewicht, weil einfach so viele Finanzmarktprodukte an den LIBOR bzw. den Euribor gebunden sind. Der IBOR selbst, die Folie 4, stellt das nochmal dar, sind im Grunde genommen IBORs, das heißt, es ist eine ganze Familie. Die Familie ist ein bisschen kleiner geworden über die letzten Jahre. Für uns relevant, für unseren Raum, sind insbesondere die LIBORs und die Euribors. Das sind praktisch die durchschnittlichen Zinssätze, zu denen Banken praktisch am Interbankenmarkt Kredite aufnehmen können. Den LIBOR gibt es aktuell primär in 5 Währungen und über 7 Laufzeiten, wobei insbesondere die längeren Laufzeiten ein großes Marktexposure haben, und den Euribor dann über die 6 Laufzeiten. Nächste Folie zeigt nochmal die Reform 3, die ich schon so ein bisschen drauf eingegangen bin. Wie gesagt, insbesondere Marktmanipulationen sind offensichtlich, aber nicht das einzigste Thema, sondern insbesondere auch die Liquidität im Markt. In der Quelle habe ich mal gelesen, dass die Federal Reserve Bank der USA gesagt hat, dass diese 3-Monats-Laufzeiten der so häufig genutzten US-LIBOR-Daten inzwischen weniger als 1 Billion beträgt, obwohl die Produkte, die dann drangehen, das Exposure dann über 100 Trillionen sind. Also das war vielleicht nochmal so ums Verhältnis, warum man da was verändern möchte. Ein dritter Trend, der sich in den letzten Jahren sehr stark fortgesetzt hat, ist, dass einfach die sogenannten Panelbanken, die Daten liefern, die Daten nicht mehr liefern möchten, weil sie zu hohe Risiken damit verbunden sehen, weil halt die Daten nicht marktbasiert sind, sondern auf Schätzungen beruhen, sodass zum Beispiel für das Euribor-Panel seit 2013 die Banken, die liefern, von 43 auf 20 gefallen sind. Also auch hier sieht man zum Teil, dass es extreme Marktveränderungen gegeben hat. Daraus ergibt sich ein extremes systemisches Risiko. Das systemische Risiko ist im Grunde genommen ein Folgedriver aus den Liquiditätsproblemen und aus den Panelbanken. Und was halt auch nochmal mit eins der einschneidendsten Ergebnisse war, ist, dass in einer Rede gesagt wurde von der britischen Finanzaufsicht, dass sie die Panelbanken nicht mehr verpflichten wollen, diese Sätze zu melden ab dem Jahr 2021. Damit ist praktisch fraglich, was eigentlich mit den Sätzen passiert, beziehungsweise spätestens ab dem Zeitpunkt muss es Alternativen geben, ob dann halt überhaupt noch der LIBOR zur Verfügung gestellt wird. Das ist im Grunde genommen ein Punkt der nächst aufgezeigten Roadmap, auf die ich im Detail gar nicht so eingehen möchte. Sie soll nur nochmal darstellen, was so die großen Player sind und die Abkürzungen vielleicht auch ein bisschen einführen, die man in dem Thema immer wieder findet. Also wie gesagt, als Overhead und Treiber halt insbesondere das Financial Stability Board, was den Auftrag der G20 angenommen hat und hier einen Marktbericht und einen Reformvorschlag im März 2014 offengelegt hat. Hier muss man sagen, dass dort immer noch von einem sogenannten Multiple Rate Approach ausgegangen ist. Das heißt, man hat gesagt, man reformiert praktisch die Ermittlungsweisen der IBORs und der Euribors und parallel fährt man halt die Einführung dieser risikofreien Zinssätze. Aber mit der Verlautbarung der FCA sieht man ganz deutlich, dass sich das hier auch so ein bisschen endet, das Blatt. Da die ganzen Diskussionen parallel momentan erfolgen und die auch noch auf einem ganz unterschiedlichen Stand sind, sind da aber auch nicht alle Zentralbanken gleich rauf. Also manche lassen es noch mehr parallel raufen, bei manchen sieht man, dass sie dann doch ganz stark eine Abschaffung des IBOR anstreben. Die FSB hat eine sogenannte Official Sector Steering Group eingesetzt, die sogenannte OSSG, und die veröffentlicht im Grunde genommen jedes Jahr so einen Statusbericht darüber. Das ist eigentlich im Grunde genommen das Dokument, wo man reingucken muss, wenn man sich über den aktuellen Stand der aktuellen Entwicklungen informieren will. Die Market Participant Group ist praktisch so eine Art Anwenderforum, nochmal als Untergruppe. Und diese Gruppe finde ich, also diesen Bericht von 2014 fand ich am informativsten, weil sie die am praktisch relevantesten Themen mit reinbringt. Und die ISTA, die International Swap and Derivative Association, ist im Grunde genommen die, die das ganze Thema auch extrem im Markt treibt und auch in sämtlichen Organisationen halt hier Personal auch ganz gut mit vertreten ist und das vorantreibt. Letzte Folie zum allgemeinen Punkt zeigt dann nochmal, wie weit die Diskussionen gegangen sind in den einzelnen Jurisdictions, also welche zukünftigen Zinssätze jetzt praktisch dann durch den IBOR ersetzen wollen. Und dann kommen so schöne Namen wie Sonja, Sufa, Esther, Saron und Tona. Das sind jetzt praktisch jetzt die neuen Einführung der Männerquote vorne.
Wobei, wenn ich das gerade einflechten darf, ich glaube, in der Europäischen Union hat man sich vorläufig in der Tat dazu entschlossen, den Euribor nicht abzuschaffen, sondern praktisch ESTA parallel einzuführen. Bei Sonja ist es anders, bei Saron ist es anders. Also da ist es tatsächlich so, dass diese Interbankensätze die anderen verschwinden sollen. Aber in Europa hat man gesagt, Euribor versuchen wir mal beizubehalten, bleibt also dann bei dem alten Ansatz, dass man praktisch zweigleisig fährt, den alten Referenzsatz robuster ausgestalten und parallel noch einen zweiten Satz zur Verfügung zu stellen. Aber es ist der klare Trend in Richtung Kurzfristzinssätze, denn was man hier sieht, das sind alles Overnight-Zinssätze. Es geht also hier durchgehend um Tagesgeld.
Ja. Dann zum Market Exposure. Das Thema ist so gewichtig, weil einfach so eine extreme Breite von Produkten betroffen ist. Die Folie 9 zeigt nochmal auf, welche Breite von Produkten damit gemeint ist und auch welche Marktteilnehmer. Also es sind durchaus nicht nur Banken, sondern sämtliche Finanzinstitutionen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen müssen. Es sind primär, wie wir gleich sehen werden, Derivate, aber es sind insbesondere auch Kredite. Und auf dem Kreditmarkt sind es insbesondere halt auch die Hauskredite, die mit dabei sind. Und damit hat das Thema auch eine extreme politische Brisanz, wie man sich vorstellen kann. Ne? Wenn der kleine Häuslebauer die Kredite steigen aufgrund dieser Umstellung, damit hat das auch nochmal eine ganz besondere Bedeutung in diesem Bereich, die sonst vielleicht eher auf jeden Fall im finanziellen Bereich fokussiert ist. Die nächsten beiden Folien sind Folien aus dem Bericht der Market Participant Group aus dem Jahr 2014. Das sind immer noch die Zahlen, die überall zitiert werden. Also es gibt keine aktuelleren Zahlen und die zeigen aber wirklich nochmal deutlich, mit wie viel Trillionen jetzt hier auch wirklich die Derivate an den Euribor und an den IBOR gebunden sind. Und auf der anderen Seite bei den Kreditprodukten, dass es verhältnismäßig schon deutlich weniger ist, aber doch deutlich nennenswerter, also wesentliche Zahlen sind. Folie 12 fasst im Grunde nochmal zusammen, und das war das so, was ich gedacht hatte, was vielleicht interessant ist, wenn man die Bilanzierung angeht, zu wissen, dass im Grunde genommen wirklich für den US-Dollar, fürs britische Pfund, für den Schweizer Franken und den für japanischen Yen praktisch der Libor das ist, was praktisch diese Sachen treibt, währenddessen doch das Exposure beim Euribor, beim Euro natürlich größer ist. Es sind, wie gesagt, hauptsächlich die Derivate, die machen über 300 Trillionen aus und es machen halt auch über 80% des Produktmarktes aus. Also das ist das große Stück des Kuchens. Und hier halt insbesondere halt auch US-Dollar, Libor und Euribor, wo diese Produkte dann praktisch drauf referieren. Wenn man sich die Laufzeiten anguckt, da es über mehrere Laufzeiten geht, sind es halt insbesondere etwas längere Laufzeiten. Die häufigste Laufzeit ist der 3 Monate, die 3-Monats-Laufzeit. Das ist insofern auch interessant, weil ja die alternativen Referenzzinssätze Overnight-Sätze sind. Dann kommen wir dem eigentlichen Thema näher. Eingangsfolie stellt nochmal dar, wie gesagt, unser Accounting-Thema momentan ein sehr kleines Thema, noch in der großen Diskussion dieser Reform. Und die erste Folie doch wieder noch kein Accounting-Thema, aber ein wichtiges Thema, was man verstehen muss, um die finanzielle Abbildung zu verstehen. Nämlich momentan ist wirklich sehr die Diskussion, wie werden die Vertragsumgestaltungen sein. Kann ich ein standardisiertes Verfahren nehmen? Muss ich ein bilaterales Verfahren nehmen? Wie kann diese ganze Vertragsumgestaltung ablaufen? Und das Problem ist dadurch, dass die IBORs anders sind als die alternativen Zinssätze dahingehend, dass sie, wie gesagt, andere Laufzeiten haben und dass der IBOR nicht risikofrei ist, aber die alternativen Zinssätze zum größten Teil risikofrei sind, dass die IBORs per se immer einen höheren Wert haben werden als die Alternativzinssätze. Das heißt, wenn ich eine Vertragsumgestaltung mache, muss ich bei der Kalkulation halt eine Größe X mit draufschlagen. Und die Frage ist, wie schlage ich diese Größe X mit drauf? Und jetzt muss man auch noch im Hinterkopf haben, dass es ja bei den unterschiedlichen Produkten ganz unterschiedlich ausgestaltet ist. Das heißt, da werde ich ganz unterschiedliche Laufzeiten haben und damit unterschiedliche Anpassungen haben. Und dann wiederum, die ISTA nannte ich bereits, ist da extrem proaktiv unterwegs und treibt halt für Derivate halt den Markt, währenddessen bei den Loans praktisch im Grunde genommen eigentlich so eine Industrieorganisation wie die ISTA gar nicht existiert. Und dadurch ergeben sich ganz unterschiedliche Bewertungen und die Gretchenfrage ist eigentlich wirklich, wird es dann Wertveränderungen geben in den Verträgen? Also schaffe ich ein Replacement, das so standardisiert ist und so nah rankommt, dass ich praktisch keine Wertänderung habe. Und das kann ich im Grunde genommen aber auch erst beurteilen, wenn ich letztendlich die Reformvorschläge vorlegen, beziehungsweise die Reform finalisiert ist. Das ist halt schwierig vorab zu antizipieren, weil momentan halt einfach noch so viel in der Diskussion ist. Wo stehen wir aktuell? Nächste Folie. Nicht so geglückt, das soll ein Zeitstrahl sein, der nach oben geht. das ganze Thema hat der ISB letztes Jahr im Sommer mit als Research-Projekt in seine Arbeiten aufgenommen und hat sich hier praktisch intensiver damit beschäftigt, was das Ganze praktisch für das Bilanzierung von Finanzinstrumenten und darüber hinaus bedeutet. Im Dezember letzten Jahres ist es dann ein direktes Standard-Setting-Projekt geworden und man unterscheidet hier genau aus dem Grund, dass man ja eigentlich jetzt noch gar nicht explizit auf die Bilanzierung, solange praktisch der Rahmen noch nicht gegeben ist, Bezug nehmen, zwischen Themen, die schon relevant sind, bevor wir eigentlich die finalen Regelungen haben, und die Themen praktisch, die wir dann besprechen müssen, wenn wir wissen praktisch, wie die Reform ausgestaltet ist und welche Parameter dann praktisch wir abbilden müssen, beziehungsweise wie sich das Ganze auswirkt. Man spaltet also dieses Projekt und man erwartet bereits im ersten Halbjahr 2019 hierzu ein Exposure-Draft. Entsprechend gehen die nächsten Folien im ersten Teil erstmal auf die Themen ein, die praktisch vorab zur Reform gegebenenfalls relevant sein können für die Bilanzierung, und das ist das Highly Probable Requirement, das Prospective Assessment und das Eligible Risk Criteria. Zum Ersten, das Kästchen soll darstellen, die IBOR-Reform, wenn sie in Kraft tritt, und die Frage, wie wird sich das auf die Cashflows auswirken, die IBOR-Cashflows. Also das nochmal zurück zu Folien mit diesem Plus X, ne? Also wie verändern sich die Cashflows in, je nachdem, was ich jetzt für einen Transformationsprozess final habe. Wie gesagt, das kann ich jetzt noch nicht sagen, aber die Frage ist, wenn man sich in IFRS 9, Paragraph 6.3.3. anguckt, haben wir dort das Highly Probable Kriterium, und die Frage ist, mit dem Wissen, was ich jetzt habe, dass es diese Reform gibt und 2021 wir wahrscheinlich keine LIBOR-Sätze mehr haben, muss ich jetzt hier aktiv werden und in der Bilanzierung schon etwas abbilden.
Und was haben die da jetzt genau im Hinterkopf? Das ist jetzt ein Cashflow-Hedge von einem variabel verzinsten Bond, oder?
Mhm, zum Beispiel.
Okay. Wo ich also sage, der zahlt mir LIBOR plus und die Cashflows hedge ich.
Mhm. Ja. Okay. Das bei viele wäre halt, du könntest ja sagen, ich weiß zwar nicht mehr genau, wie der Cashflow nach der Reform aussieht, was aber du ja vermutest, ist, dass die Cashflows aus deinem Bond genauso modifiziert werden wie die Cashflows aus deinem Sicherungsderivat. Mhm. Wenn allerdings in diesem Fall nur ISDA die Reform treibt für die Derivate-Seite, es aber keinen gibt, der praktisch das Ganze für die Kassa-Instrumente treibt, also für Bonds oder für Kredite, dann kannst du eben nicht mehr davon ausgehen, dass sich beide Geschäfte gegen gleich entwickeln.
Gut, das Derivat basiert auch meistens auf Standardverträgen von der ISDA vorgegeben.
Ja.
Also es ist natürlich etwas einfacher, das zu regeln, als die ganzen individuellen Kreditverträge.
Richtig.
Weil das muss man auch bilateral anpacken. Das geht ja nicht anders.
Ja, aber da ist eben tatsächlich das Problem, kann ich tatsächlich heute eine Aussage treffen darüber, ob ein zukünftiger Zahlungsstrom, der heute an einem Referenzinsatz hängt, bei dem ich nicht weiß, A, ob er später noch besteht oder ob er gegebenenfalls reformiert wird und dann auch noch gegengleich zu dem Derivat, was ich abgeschlossen habe als Sicherungsinstrument, reformiert wird, ob da jetzt tatsächlich in irgendeiner Form mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Ausgleich zustande kommt. Das kann ich schlicht und einfach nicht sagen. Ja.
Gut, heute könnte ich aber auch nicht sagen, dass das nicht so ist, weil ich noch nicht weiß, was kommt.
Ja.
Das ist schwierig, und interessant ist tatsächlich das Timing. Ja. Zu welchem Zeitpunkt erfolgt dann die Umstellung? Zu welchem Zeitpunkt habe ich mit dem Kunden eine neue Vereinbarung? Ab wann? Also, dass das auseinanderfällt zwischen Hedging Instrument und Hedged Item.
Ja. Zweiter Punkt, Economic Relationship. Die Frage ist halt, inwiefern jetzt praktisch diese Umstellung, das Assessment dahingehend, dass jetzt diese Beziehung, diese Economic Relationship praktisch beeinflusst ist, aufgrund der Sicherheiten. So habe ich zumindest im ISB verstanden. Das war das zweite Thema, was vorab auftreten kann. Und das dritte Thema war praktisch, wenn ich das Eligible-Kriterium habe, ob ich halt praktisch das weiterhin erfüllen kann, indem ich halt separat identifizieren und verlässlich messen kann. Wenn ich die Ankündigung habe, dass ich jetzt praktisch den LIBOR ab 21 ungewiss ist, momentan sind der LIBOR noch hinreichend liquid, also momentan würde man es verneinen. Die Frage ist halt, hält diese Beurteilung wirklich bis 2021 an oder ab welchem Punkt nimmt die Liquidität so stark ab? Das sind im Grunde genommen die drei Aspekte, die bisher für diesen ersten Teil der Projektfrage diskutiert wurden.
Da muss man, denke ich, relativ klar sagen, dass das ja tatsächlich nur ein sehr, sehr eng umrissener Ausschnitt ist. Es geht erstens nur um Derivate. Es geht zweitens nur um Derivate, die in Sicherungsbeziehungen stehen. Ja, ich könnte natürlich jetzt das Fass in beide Richtungen aufmachen. Erstens gilt das grundsätzlich mal für alle Derivate, egal ob sie zu Sicherungs- oder Spekulationszwecken bestehen, denn die Frage der Bewertung stellt sich natürlich in beiden Fällen. Und die Frage stellt sich natürlich gleichermaßen auch für Kassainstrumente. Also wenn ich jetzt einen Kredit oder einen Bond habe, der eben auf einem dieser entsprechenden Referenzzinssätze basiert, dann weiß ich auch nicht, wie das Viech zu bewerten ist. Ja? Kann ich zwar nur sagen, dadurch, dass der eine ständige Marktanpassung hat, sollte eigentlich zu erwarten sein, dass der Kurswert immer irgendwo in der Gegend von 100 zu liegen kommt, aber ob das so ist, I don't know. Wie sieht das aus mit Kontrahentenrisiko? Fragezeichen, ja. Also auch da stellen sich im Grunde genommen Bewertungsfragen. Und die dritte Frage, die dann ja aber auf der Folgefolie dann auch gestellt wird, auf einer der Folgefolien, ist die Frage, wie sieht das aus mit der Abgangsproblematik? Ja, wenn ich jetzt hier praktisch einen Konditionenaustausch vornehme und ein 3-Monats- oder 6-Monats-Instrument durch einen Overnight-Zinssatz ersetze, dann ist ziemlich sicher, dass der 10%-Test gerissen wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da dürfte man wahrscheinlich vorgelagert dann relativ schnell zu einer Ausbuchungsfrage kommen. Sorry.
Ja, gut, das wird, glaube ich, nicht passieren. Also, dass man einen 3-Monats-Zins durch einen Overnight-Zins ersetzt. Also auch für den LIBOR wird es dann ja, das wird wahrscheinlich auf Basis von Forward Rates dann vorgerechnet, was dann der Laufzeitzins ist. Aber da habe ich dann, bin ich dann tatsächlich bei einer Risk-Free Rate mit einem Effekt, der niedriger liegt. Bei dem Ester bin ich ja im Unsecured-Bereich jetzt, wie er jetzt ermittelt wird von der EZB. Und was da diskutiert wird für die Term Interest Rate sind dieser Euribor Plus, der eigentlich auch nicht deutlich abweicht zu dem Euribor, wie er jetzt ist. Da ist nur die Frage, ob der überhaupt zulässig ist im Zusammenhang mit dieser EU-Benchmark-Verordnung. Ja. Also weil es nach wie vor eine Interbanking Rate ist und nicht auf einem breiten Marktansatz fußt.
Das ist nach wie vor die große Frage, die hatte ich nicht erwähnt, das ist richtig, die Benchmark-Verordnung, ne, wo wir jetzt eine Übergangsfrist halt praktisch noch 2 Jahren ist, die Branche sich ganz stark dafür einsetzt, eine Verlängerung der Übergangsfrist, weil man eigentlich wirklich nicht sicher sein kann.
Und die Frage, also ob ich tatsächlich die Vorwärtssätze nehme, was, sage ich mal, finanzmathematisch das Sinnvollste wäre, wenn du auf Folie 15 guckst. Es ist ja nicht gesetzt, dass du mit Forward-Kurven arbeitest. Du könntest genauso gut auch mit Spot-Ansätzen arbeiten oder du könntest halt tatsächlich sogar mit Durchschnittssätzen arbeiten. Und wenn du dich für diesen Weg entscheidest, insbesondere wenn ich mit Durchschnittssätzen oder mit Medianwerten arbeite, dann würde ich mal schon sagen, dass die Werte mit Sicherheit abweichen werden.
Wir haben das intern nochmal diskutiert, was passiert, wenn du Durchschnittswerte nimmst und die nicht auf dem Overnight sind, sondern quasi 5 Tage davor, 5 Tage danach. Passt das dann noch hinsichtlich der Symmetrie des SPPI-Tests dazu oder können da möglicherweise weitere Risiken noch daraus erwachsen, weil man einfach den 10-Tages-Durchschnittskurs als Overnight-Kurs festsetzen würde?
Grob gesagt, zwei wesentliche, sage ich mal, Felder von Themen. Einmal, was passiert, wenn tatsächlich der Ersatz stattfindet? Vielfältige Probleme, die wir gerade angesprochen haben, auch auf dem Weg dahin, wenn irgendwann mal die IBOR nicht mehr, sie haben, glaube ich, nicht mehr liquide, also ich habe letztendlich Messen, die Marktzinssätze gehen jetzt schon graduell vielleicht vorher über auf die neuen Und es gab, ich weiß nicht, das hatten Sie, glaube ich, auch irgendwo geschrieben, ich habe es irgendwo anders gelesen, es werden ja jetzt auch schon Kassainstrumente und so weiter nach den neuen, in größerem Umfang in den USA und so weiter begeben. Genau. Also das heißt, irgendwann auf dem, selbst wenn jetzt die Umstellung noch nicht stattgefunden hat, kann es irgendwann mal dazu kommen, dass wir dann bei Hedging-Thematiken oder so eben halt auch schon vorher in diese Petrolie laufen, wobei keiner genau weiß, wann passiert denn das. Ne? Das sind ja zwei Themen, die dann wieder vielfältige Unterthemen haben, bis hin zu nicht finanziellen Verpflichtungen oder Impairment-Tests, wenn ein IBOR eben halt als zur Grundlage für Discount-Rates nimmt, in vielen Fällen. Oder IFRS 13 für Value-Bewertung und so. Das zieht sich ja über alle möglichen Standards.
Am einfachsten wäre da jetzt so ein Big Bang in der Umstellung, aber das ist praktisch unmöglich. Ja. Also das deshalb fordert die ganze Praxis auch, dass die alten Sätze noch von Übergangsfrist weiter veröffentlicht werden, ja, bis man die ganzen Verträge umgestellt hat. Weil natürlich man wird ja als Bank gerade bei Kundenverträgen, wenn der Referenzzins sinkt, wird man ja eigentlich dann einen höheren Aufschlag draufschlagen, also einen höheren Credit Spread, um die alten Zins eigentlich beizubehalten. Und dann sagt der Kunde, nö, will ich aber nicht. Ja, also ich meine, der kennt ja auch die aktuellen Zusammensetzungen dieses Zinssatzes und wie man sich dann mit dem einigt, das ist vollkommen offen. Es gibt Bestrebungen, in Verträge jetzt aufzunehmen, dass die Bank den Zins nach billigem Ermessen austauschen kann. So, das ist natürlich für uns eine praktische Angelegenheit, wenn der Kunde, nee, ich meine, das muss ja schon angemessen sein und das ist ja auch schon in einer Interessensabwägung, aber man ist handlungsfähig. Ja, und darauf wird sich aber nicht jeder Kunde einlassen. Also im Interbankenmarkt geht das noch, aber also mit Industriekunden ist das schwieriger. Und deshalb bin ich da schon gespannt, wie das jetzt passiert. Und die Zeit rennt davon, das ist sehr wenig, um Millionen von Verträgen umzustellen.
Wenn man vielleicht nochmal auf die Folie 11 geht, wo die Andockung der Kreditprodukte an diese Referenzsätze steht, kann ich im Grunde genommen eigentlich recht gut erkennen, dass es vor allem die ersten beiden Gruppen sind, also syndizierte Kredite und Geschäftskredite, die diese Anbindung haben, dass etwa die Hälfte von denen oder mehr halt umgedreht werden muss. Und wenn ich dagegen, sag ich mal, in den Hypothekenbereich komme, egal ob das jetzt geschäftlich oder Retail ist, und erst recht, wenn ich dann zu den Consumer Loans komme, da spielt das dann eigentlich eher weniger eine Rolle. Also sind dann wahrscheinlich tatsächlich die Geschäftsbeziehungen, Geschäftskredite. Wo dann aber wahrscheinlich eben auch gleich entsprechende Volumina dahinter stehen. Was man jetzt hier nicht erkennen kann aus dieser Abbildung, das wäre, sag ich mal, die dritte Dimension, die interessant wäre, wäre die Laufzeit. Ja, um zu erkennen, wie lange steht das Zeug eigentlich noch im Feuer. Also wenn das jetzt noch ein oder zwei Jahre läuft, dann würde man sagen, gut, das schmilzt sich automatisch bis zur Reform ab. Da passiert nicht so viel. Aber wenn dann natürlich jetzt jede Menge Geschäfte drin sind, die vor zwei, drei, vier Jahren abgeschlossen wurden und noch 10 Jahre laufen, dann hat das natürlich ein ganz anderes Gewicht. Ich glaube, wichtig ist aber auch der Punkt, den Frau Spätler dargestellt hat, dass der IASB in der Tat auf diese Thematik aufmerksam gemacht wurde. Allerdings ein bisschen hilflos feststellt, dass er eigentlich relativ wenig tun kann, solange er nicht weiß, was praktisch die neue Welt ist. Ja, also jetzt irgendwo zu sagen, rettet unsere Sicherungsbeziehung, ist ein guter Auftritt, aber einfach zu sagen, ist mir völlig egal, du kannst ja jedes Derivat austauschen, so weit wird es wohl nicht gehen. Ja, also irgendetwas muss da wohl passieren. Wie die allgemeinen Vorschriften aussehen, denke ich, ist hinreichend spezifiziert. Das heißt, das gesamte Thema Modifikationen von Finanzinstrumenten ist abschließend geregelt. Insofern wissen wir, was passieren wird, wenn man von der alten in die neue Welt geht. Die Frage ist, gibt es irgendeine Möglichkeit, die entsprechenden Auswirkungen zu vermeiden? Und da ist mir noch nicht so ganz klar, wie man das tatsächlich einigermaßen chirurgisch lösen will. Ich würde vielleicht noch einen Punkt auch in dem Zusammenhang erwähnen. Es gibt ein paralleles Projekt beim FASB, der praktisch genau das Gleiche macht wie der IASB, der auch genau in den gleichen zwei Stufen arbeitet. Das heißt, die haben für sich natürlich genau das gleiche Problem erkannt, haben aber auch gesagt, wir können für die Rechnungslegung so lange noch nichts verlautbaren, solange wir nicht wissen, wie die neue Welt aussieht. Ja? Wir verstehen da euer Problem, aber Accounting ist an der Stelle ein nachgelagertes Problem. Wir müssen erst praktisch die eigentlich rechtliche Seite klären, bevor wir dann überlegen können, was wir auf der Auswirkungsseite damit machen. Ja, und ganz vorne haben Sie ja so schön die Boxen dargestellt, wo Sie sagten, Accounting ist nur ein Feld mit Legal und Taxation und Aufsichtsrecht und was es da noch alles gibt. Es gibt ja noch jede Menge mehr Bedingungen, die man dann auch noch mit auf dem Schirm haben muss.
Ja, dann vielleicht noch abschließend zu den letzten beiden Folien. Wir haben sie eigentlich inhaltlich angesprochen. Nochmal dargestellt, die Sachen, die praktisch, wenn wir jetzt praktisch dann die IBOR-Reform wirklich dann an dem Zeitpunkt sind, dann haben wir natürlich die Frage, haben wir eine Modifikation oder eine Derecognition? Wir haben insbesondere im Hedge-Accounting-Bereich die Auswirkungen, das wird der Großteil sein. Es gibt aber, wie gesagt, auch Others, es wurde schon angesprochen, dass wir ja die Diskontierungssätze haben. Dazu habe ich extra nochmal eine Folie gemacht, um das Thema praktisch nicht unter den Tisch fallen zu lassen, weil wenn man sich natürlich jetzt in die Diskussion nimmt, sind es natürlich die Derivate etc., die im Fokus stehen, und es sind halt diverse Standards, wo wir Diskontierungssätze haben und wo man sich dann fragen muss, wie sich das Ganze auswirkt. Und man muss sich insbesondere aber auch auf einer anderen Ebene noch fragen, inwiefern wirken sich diese Zinssatzänderungen auf Vertragsgestaltungen aus, die dann wiederum abzubilden sind. Hier als Beispiel ist nochmal Leases genannt. Ne? Wie wirkt sich das dann auf die Leasingraten aus? Und dann wären dann halt nämlich auch hier Anpassungen zu machen.
Wobei, bei der letzten Folie würde ich mich fragen, ist es ein Problem der Änderung des strukturellen Zinssatzes oder ist es eine Herausforderung einer ganz normalen Zinssatzänderung? Ich wäre eher in der zweiten Ecke. Denn Zinsen ändern sich auch so schon mal, haben sich früher vielleicht ein bisschen stärker verändert als in den letzten Jahren. Aber das ist ja auch das ganze Thema, was damals diese Pensionsrückstellungsthematik befeuert hat mit den Zinsänderungen. Hier würde ich jetzt nicht unbedingt ein strukturelles Thema eines neuen Zinssatzes sehen, sondern mehr eine in Anführungszeichen normale Zinssatzänderung.
Da IFRS 17 hiermit aufgerufen wird, Bianca, ist das Thema bei euch schon mal irgendwo im Zuge der Versicherungsverträge andiskutiert worden? Aber dieses Thema überhaupt auch Abbildung von Zinsstrukturreihen ist natürlich ein wesentliches Thema. Wir haben deswegen uns entschlossen, dieses Thema IBOR-Reform auch parallel in den HGB-Fachausschuss mit einzuführen. Dort kann man sagen, ist das ganze Thema mit Diskontiererei vielleicht ein bisschen weniger relevant, aber man könnte sagen, es ist mit Sicherheit nicht irrelevant. Ja, es gibt auch immer HGB-Bilanzierer, die variabel verzinsliche Darlehen aufnehmen oder Sicherungsinstrumente abschließen. Und könnte man sagen, dass die Hedge-Accounting-Vorschriften nach HGB vielleicht nicht ganz so brutal sind, wie das unter dem IFRS ist, aber dass man einfach nur sagt, Bassshow, das glaube ich, wird auch nicht da sein. Und das Thema Bewertungszins für Pensionsverpflichtungen ist vielleicht eines, was man auch ein bisschen auf dem Schirm haben sollte. Also es ist nicht so ganz ohne. Also die Frage, letztlich du gesagt hast, nach 19, aber nicht nach HGB. Na, wenn die Bundesbank da in irgendeiner Form mit ihrer Zinsstrukturreihe loslegt und sagt, jetzt machen wir mal irgendwie einen 10-Jahres-Zins, dann ist die Frage, wo kommt der denn her? Ja, wenn ich jetzt in irgendeiner Form, also genau, einen liquiden Tageszins habe und da in irgendeiner Form hochrechnen soll auf einer Reihe, dann muss ich sagen, viel Spaß. Auf der anderen Seite, das klingt jetzt sehr dramatisch, wenn man sich mal überlegt, was wir tatsächlich im Augenblick so treiben, ist das eigentlich noch viel dramatischer. Ja, wenn wir also einen liquiden Derivatemarkt haben, der also sich irgendwo im Milliardenbereich bewegt, aber dann Grundgeschäfte haben im Trillionenbereich, die auf diese Instrumente referenzieren, sieht man eigentlich im Grunde genommen, wie stark das Ganze sich eigentlich voneinander entkoppelt hat. Ja. Und das war auch einer der wesentlichen Treiber für den FSB zu sagen, können wir nicht in irgendeiner Form weggehen von diesen hypothetischen Preisgestellungen hin zu tatsächlich beobachtbaren Preisen, wo eine hohe Liquidität da ist, die idealerweise besichert sind. Aber selbst in der Übersicht, was jetzt die Alternativen sind, stellt man fest, dass auch nicht jeder im Grunde genommen dann auf besicherte Varianten geht. Ja? Kann man sich noch damit behelfen, dass man sagen, naja gut, wir reden über Tagesgeld, ob da nun besichert ist oder unbesichert ist, also spätestens morgen weiß ich, was ich da wieder kriege oder eben nicht wieder kriege. Aber einen Unterschied dürft es wahrscheinlich trotzdem noch machen. Ja. Gut. Thema erkannt. Ja, also ich denke, die Auswirkungen, die sind hinreichend. Es gibt im Augenblick eigentlich nichts, was wir akut jetzt dazu machen können, aber es war uns wichtig, das Thema einfach mal aufzubringen. Ich muss gestehen, ich habe selbst eigentlich von diesem Thema lange Zeit keine Notiz genommen. Das, was ich eigentlich am erschreckendsten finde, ist der Zeitstrahl ganz am Anfang, dass das Thema nämlich schon seit 2012 oder 2013 diskutiert wird, aber offensichtlich von den Accounting-Protagonisten doch relativ unbeobachtet geblieben ist. Ja, dass das Thema tatsächlich in irgendeiner Form eine gewisse Relevanz hat, ist eigentlich erst im halben, dreiviertel Jahr der Fall. Also vorher ist es auch beim IASB nicht aufgeschlagen. Gut, Vorlage auf neue Rechnung. Bis dann beim IASB irgendetwas passiert oder in irgendeiner Form irgendein IBOR-Reformist mit einem Alternativvorschlag kommt. Prima. Dann vielen Dank. Dann haben wir auch diesen Punkt fertig. Machen wir vielleicht eine ganz kurze Lüftungspause und gehen dann zu den Non-Exchange-Transaktionen.